Herr Wagner, wie eben angekündigt, steht Ihr fiktiver, spannender, brisanter und glaubwürdiger Tatsachenroman Santorin im Mittelpunkt von heutigem Lesezeichen. Sichtbar bereits auf dem Schutzumschlag. Glühende rote Lava springt jedem sofort ins Auge. Spannend von der ersten bis zur letzten der 440 Seiten. Davon konnte ich mich überzeugen. Ich habe das Buch kürzlich in 0, nichts durchgelesen. Sagen Sie bitte etwas über den Inhalt, denn viele Fragen ergeben sich ja erst aus den komplexen Zusammenhängen, die in dem Buch erzählt werden. Es werden sehr viele Themen angesprochen.
Es beginnt ja schon mit einem Widerspruch. Es gibt eigentlich keinen fiktiven Tatsachenroman. Was ist also ein fiktiver Tatsachenroman? Ich habe versucht, etwas nachzuvollziehen, was sich vor etwa 3000 Jahren im Mittelmeer abgespielt hat. Und zwar eine fürchterliche Katastrophe, die damals zu Flutwellen geführt hat in einer Höhe von bis zu 50, 60 Metern und eine gesamte Kultur zerstört hat. Auf dieses Ereignis geht letztlich auch die Idee zu dem Buch zurück. Wir hatten eine Urlaubsreise nach Kreta, haben dort diesen berühmten Palast von Knossos besucht. Und dort wurde uns erzählt, dass diese gesamte Kultur und auch dieser Palast vor etwa 3000 Jahren im Rahmen einer Riesenkatastrophe, eines riesigen Vulkanausbruchs auf der Insel Santorin, nicht weit weg von Kreta, diese ganze Kultur untergegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt durchzuckte mich sofort ein fürchterlicher Gedanke. 3000 Jahre ist erdgeschichtlich gar nichts. Das ist für die Natur eine Sekunde. Was würde denn geschehen, wenn heute unsere Zivilisation von einer solchen Katastrophe getroffen werden würde? Und wie gesagt, das hat sich von der Erdkruste her nichts getan. Es kann jederzeit wieder geschehen. Und dieser Gedanke hat mich seitdem nie wieder verlassen. Ich habe dann begonnen zu recherchieren, mich damit auseinanderzusetzen, Fakten zu sammeln. Und das mehr oder weniger über fast 10 Jahre. Bis ich so weit war, dass ich glaubte, genügend Fakten zu haben, um daraus ein Buch zu machen und zu beschreiben, wie unsere Zivilisation, unsere extrem vernetzte Zivilisation, auf so etwas reagieren würde. Es waren 3 Punkte, die mich selbst überrascht haben. Der erste, die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr von solchen riesigen Vulkanausbrüchen ist viel größer, als wir alle glauben. Wir verdrängen das, aber es hat in der Menschheitsgeschichte schon immer riesige Vulkankatastrophen gegeben, mit viel größeren Auswirkungen, als wir glauben. Das ist der zweite Punkt. Es ist ein Riesenirrtum zu glauben, dass das beschränkt ist auf ein bestimmtes Gebiet. Leider ist es so, dass solche Vulkanausbrüche über das Klima die gesamte Weltgeschichte beeinflussen können. Und der dritte Punkt, der mich überrascht hat, dass ich sehr schnell dazu kam, zu der Erkenntnis, dass wenn ich mich mit den Auswirkungen auf unsere Gesellschaft auseinandersetze, dass es nicht allein um die Natur gehen kann, sondern in erster Linie um den Menschen gehen muss. Wie verhält er sich in einer solchen Situation? Und kann der Mensch nicht in mancher Situation sich genauso verhalten wie die Natur, wie ein Vulkan und zu Explosionen ganz anderer Art führen? Zur Geschichte selbst. Die Geschichte beginnt, so wie solche großen Eruptionen immer beginnen. Es gibt erste Anzeichen. Diese Anzeichen nimmt niemand ernst. Sie werden negiert, sie werden verdrängt, sie werden unterdrückt. Aber es steigert sich von Stufe zu Stufe. Jedes Mal glaubt man, das war's gewesen, es kommt nichts mehr, wir haben es geschafft. Aber jedes Mal stellt man aufs Neue fest, das war gar nicht das Ende, es war nur ein neuer Anfang. Insgesamt war es so, dass sich diese Eruption auf Santorin über etwa 3 bis 4 Jahre hingezogen hat. Genau diese Zeiträume vollziehe ich auch nach. Es beginnt eigentlich ganz einfach, dass eine junge Vulkanologin ein neues Messverfahren angewendet hat, erst in Neapel am Vesuv und dann am Santorin, einer Insel mitten in der Ägäis, eine Vulkaninsel. Und sie kommt zu Ergebnissen, die sie eigentlich nicht nachvollziehen kann. Sie stellt fest, dass eine Riesenmagmablase direkt unter der Meeresoberfläche sitzt und das mit anderen Messergebnissen nicht übereinstimmt. Sie ist eigentlich verzweifelt, weil das kann nicht stimmen. Gleichzeitig wird aber auf der Insel festgestellt, dass es erste Anzeichen gibt, dass sich irgendetwas bewegt. Es gibt Austritte von Schwefel, es gibt Austritte von Lava, es gibt erste Dampferuptionen. Aber noch nimmt die Wissenschaft und auch die Politik das nicht ernst, weil sie sagt, ja, sowas ist schon öfters vorgekommen, das letzte Mal 1955 und warum soll das jetzt wieder passieren?
Ja, aber die Menschen, die dort auf der Insel leben, erkennen das ja auch, sind ja aber auch optimistisch. In gewisser Weise. Sie wohnen schon immer auf der Insel und glauben ja, das wird schon nicht wieder so schlimm werden, im Grunde.
Im Prinzip sagt einer der alten Einwohner von Santorin, sagt das mal mit folgenden Worten. Es ist ein bisschen Ehrfurcht, es ist ein bisschen Angst und es ist viel Gewöhnung. Das heißt, die Menschen dort haben sich daran gewöhnt, sind sich aber dieser Gefahr auch nicht mehr unmittelbar bewusst. Weil Generationen, zwei oder drei Generationen führen dazu, dass die wirklich schweren Ausbrüche schon wieder in Vergessenheit geraten.
Ist der Mensch vielleicht im Grunde ein Optimist, dass er immer sagt, ach, vielleicht erst in der nächsten Generation.
Er sieht natürlich das Positive dort, es sind fruchtbare Böden. Es ist eine wunderschöne Gegend, es ist klimatisch hervorragend. Er sucht natürlich das Schöne und verdrängt das andere.
Und hat auch vielleicht keine Wahl, denn das ist ja sein Lebensunterhalt.
Ich glaube nicht, dass es unbedingt Optimismus ist. Es ist mehr Verdrängen. Es ist Verdrängen und damit leben, sich daran gewöhnt haben und letztendlich dann doch auch vergessen, dass es bis zum Extrem gehen kann. Und das Extrem findet hier statt, indem die Insel evakuiert werden muss. Weil die Ausbrüche ein solches Ausmaß angenommen haben, dass man auf der Insel es nicht mehr aushalten kann. Ein solcher Ausbruch ist nicht nur mit viel Lava verbunden, sondern auch damit, dass große Mengen an Asche ausgetragen werden. Und die Insel wird am Schluss dann eben mit Asche von zunächst 1,5 bis 2 Meter Höhe belegt. Das heißt, die Insel muss evakuiert werden und dann haben sie schon das erste Problem. Sie haben 20.000 Touristen auf der Insel und sie haben etwa 8.000 Einwohner, die sie ja irgendwie von der Insel runterbringen müssen. Und das unter Umständen in wenigen Tagen oder in einigen Wochen. Und damit beginnt eigentlich das Buch erst. Denn nach der Evakuierung der Insel vollzieht sich das im Ablauf, was vor 3.000 Jahren passiert ist. Die Ausbrüche werden immer schwerer. Sie werden deshalb immer schwerer und das ist ein Spezifikum dieser Insel Santorin, dass der Vulkan im Wasser liegt. Das heißt, immer die Gefahr besteht, dass bei einem Ausbruch Meerwasser in die Lava, in diese Magmakammer eindringt und es dabei zu riesigen Explosionen kommt. Und genau das passiert in der zweiten Stufe. Das heißt, es finden dann riesige Explosionen statt, die Insel schon ganz anders aussehen lassen, als sie vorher war. Mal nur eine Zahl, die das beschreibt. Vor 3000 Jahren war am Schluss die Insel mit einer 200 Meter hohen Bimssteinschicht belegt. Und jeder bekommt ein Gefühl dafür, was es bedeutet, dann 200 Meter Material aufzuschütten, was für Kräfte dort wirken müssen. Das Ganze wird dann noch verknüpft mit vielen Ereignissen um die Insel herum. Zwischendurch beruhigt sich der Vulkan auch wieder. Dann versucht man damit Geschäft zu machen, indem man Kreuzfahrtschiffe dorthin schickt, unter dem Motto Abenteuerreisen zu einem aktiven Vulkan. Was dann dazu führt, dass beim nächsten Ausbruch 2 Kreuzfahrtschiffe untergehen, weil bei den ersten großen Wellen und bei den großen Ausbrüchen dann so viel Steine durch die Gegend geschleudert werden, dass die Schiffe praktisch zerstört wurden. Das heißt, es werden immer mehr Menschen und immer mehr Schicksale eingebunden in diese Geschichte und es zeigt sich, dass es nicht lokal begrenzt ist auf eine kleine Insel, die ein paar Quadratkilometer groß ist, sondern der Einflussbereich immer größer wird. Das Ganze steigert sich immer weiter bis zur eigentlichen Katastrophe. Die eigentliche Katastrophe war vor 3000 Jahren am Schluss der Zusammenbruch der gesamten Magmakammer und der gesamten Insel. Und bei diesem Zusammenbruch wurde die von mir schon erwähnte 50 bis 60 Meter hohe Flutwelle ausgelöst, die dann auf Kreta diese sogenannte minoische Kultur zerstört hat. Jetzt haben alle geglaubt, jetzt ist es überstanden und die Menschen beginnen, so wie es eben nach Katastrophen ist, sich wieder einzurichten, versuchen mit dem, was sie gerettet haben, mit dem, was sie haben, ihr Leben wieder aufzubauen. Die Politiker versuchen, das mehr oder weniger nach bestem Wissen und Gewissen wieder zu organisieren, aber da geht eben auch so manches durcheinander. Nur es ist wieder etwas übersehen worden. Es ist wieder übersehen worden, dass durch diesen Vulkanausbruch riesige Mengen an Staub in die Atmosphäre geschleudert wurden. und weltweit eine extreme Klimaänderung stattfindet. Auch das ist ein Fakt, eine bekannte Tatsache. Das letzte Mal stattgefunden 1815. Dort ist der Vulkan Tambora auf Indonesien explodiert, hat etwa 150 Kubikkilometer Material ausgetragen und hat dazu geführt, dass innerhalb von Monaten sich die mittlere Erdtemperatur um 3 Grad Celsius abgesenkt hat. Wenn man sich vorstellt, dass wir heute reden in der globalen Erwärmung über 1 Grad in 100 Jahren, dann kann man sich in etwa vorstellen, was es bedeutet, innerhalb von Monaten eine Abkühlung um 3 Grad Celsius zu bekommen. Dieser Zeitraum ist deshalb sehr bekannt. Es waren in Mitteleuropa die sogenannten Jahre ohne Sommer, verbunden mit Extremhungersnöten. Und wer sich mal die Mühe macht, kann also in alten Unterlagen nachlesen, wie schwer das die Bevölkerung in Mitteleuropa getroffen hat. Es gab in der Zeit keine Sommer.
Und das sprechen Sie ja in Ihrem Buch an, wie sich das auswirkt hier auf unser reiches Mitteleuropa, dass praktisch auch in Deutschland wieder die Lebensmittel knapp werden.
Es zeigt, welche Möglichkeiten die Natur eigentlich hat. Ja. Es zeigt auch, wie sehr wir uns an diesen Überfluss und an die Ausbeutung der Natur gewöhnt haben und sind uns nicht darum im Klaren, welche Möglichkeiten die Natur hat, dieser Laune, nämlich Mensch, immer noch übel mitzuspielen. Deshalb auch wieder dieser fiktive Tatsachenroman, zurück zum Anfang. Es zeigt auch, wie realistisch diese Gefahr ist. Dass es nicht nur etwas ist, was man sich ausgedacht hat als Science Fiction. Nein, es ist real. Es muss nicht unbedingt Santorin sein. Aber es gibt viele Santorins auf dieser Erde. Und vielleicht als Wissenschaftler, man kann so etwas auch belegen. Und zwar über Bohrungen im Grönlandeis. Man hat im Grönlandeis Bohrungen gesetzt, wo man den Gehalt an bestimmten Komponenten im Eis misst. Und dort kann man nachweisen, dass etwa alle 300 bis 500 Jahre eine solche sogenannte Mega-Eruption stattgefunden hat, mit all ihren Auswirkungen auf die Geschichte, auf die menschliche Gesellschaft oder die menschlichen Gesellschaften. Und deshalb wieder dieses Tatsachen im Vordergrund, nur übertragen, wie würde unsere Gesellschaft darauf reagieren.
Aber das ist ja kein Tatsachenroman. Wer uns jetzt hier zugehört hat, der denkt vielleicht, ja, jetzt wird hier auf den ganzen 440 Seiten, die ich vorhin genannt habe, nur etwas über die naturhistorischen Zusammenhänge gebracht. Aber Sie haben es ja angeschnitten, es ist ja eigentlich mehr. Der Roman spricht ja alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens an, des Persönlichen, die Politik, die Wirtschaft, menschliche Beziehungen, Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation durch diese Katastrophe, treten auch wieder Typhus und Cholera auf. Letztlich im Folge der Beeinflussung durch die Natur bis nach Afrika schwappt ja die Welle rüber. Und auch, was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist auch die Hilflosigkeit oder Fehleinschätzung der Politik. Es ist ja nicht unbedingt ein politischer Roman, aber gerade ein großer Raum nimmt China an. China als ein riesengroßes Land, das ja auch ein starker Wirtschaftspartner der europäischen Länder ist. Die Menschen sind dort sehr arm und die Naturkatastrophe lässt dort auch die Temperaturen sinken und es bildet sich eine radikale Strömung aus.
Im Prinzip ist die Geschichte der Insel Santorin nur der Aufhänger. In meinem Buch geht es um Menschen, ja, um das Verhalten von Menschen in einer Extremsituation, um das Verhalten von Gesellschaften in einer Extremsituation. Wobei diese Extremsituation von mir beispielhaft anhand eines Vulkanausbruchs geschildert wird. Es wird aber gezeigt, wie sich Menschen verhalten. Menschen heißt Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsfachleute, die kleinen Leute, die am Schluss damit irgendwo leben müssen. Das heißt, worum es mir gegangen ist, ist zu zeigen, wie verhalten sich Menschen. Wie gehen Menschen in einer solchen Situation miteinander um? In ihrer ganzen Vielfalt und Kompliziertheit. Es ist nicht alles böse und gut.
Nein, Sie haben das auch gut dargestellt. Dass, ich hätte auf China zukommen, dieser Herr, wie heißt der?
Liu.
Liu trifft ja die Rose und das ist ja so ein bisschen der Gegenpol zu ihm.
Vielleicht auch ein Wort zu China. China ist gerade die Fortsetzung dieser Analogie zwischen Natur und menschlicher Gesellschaft. Dieser Analogie, dass der Mensch in der Lage ist, ähnliche Eruptionen hervorzurufen wie die Natur. Nämlich dann, wenn er soziale Balancen zerstört. Und dort habe ich als Beispiel gewählt China. China deshalb, weil dort soziale Spannungen in enormem Maße zunehmen und es mir Angst macht, wenn ich mir vorstelle, dass eine Gesellschaft zerspricht, die mittlerweile 1,3 Milliarden Menschen hat. Und aus dieser Angst heraus beschäftigt sich ein großer Teil des Buches mit möglichen Konsequenzen in China, die aufgrund dieser sozialen Spannung bis zur Radikalisierung und letztendlich bis zum Bürgerkrieg führen. Also wiederum der Vergleich zwischen der Natur mit ihren vulkanischen Eruptionen auf der einen Seite und der menschliche und dem Menschen und seiner Gesellschaft und seinen Eruptionen auf der anderen Seite. Am Schluss kommt es auch zu einem solchen Gleichnis, wo einer dieser Politiker dann sagt, ist nicht die menschliche Gesellschaft mit dem Vulkan vergleichbar? Die Oberschichten erstarren, von unten wächst aber der Druck. So lange, bis irgendwann mal der Druck nicht mehr ausgehalten werden kann und dann werden die Oberschichten weggesprengt. Das, was von unten nachdrängt, erstarrt aber auch wieder und der Prozess beginnt wieder von vorn.
Ja, glauben Sie denn nun, dass der Überlebenswille der Menschen letztlich so stark ist, dass sie die Natur immer wieder von Neuem besiegen können? Oder ja, sind wir einfach so als Menschen ausgerichtet auf unser persönliches Wohl, dass der Prozess der Zerstörung der Natur immer schneller fortschreitet und wir sagen, okay, nun haben wir unseren Auftritt auf der Welt gehabt und also nun ist alles zu Ende.
Also ein pessimistisches Buch und ein Weltuntergangsbuch ist es nicht.
Nee, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Die Freundschaften, die sich zwischen den Inselbewohnern aufbauen und die auch Kontakte zu Politikern haben und zu deren Vulkanologen in der Schweiz, sie sind ja alle irgendwie menschlich und freundschaftlich verbunden. Und die bauen sich ja unter den gegebenen Umständen eine neue Zukunft auf.
Also ich will auch nicht behaupten, dass ich auf alle Ihre Fragen dann unbedingt gleich eine Antwort hätte.
War nur
ich
so
glaube
eine Idee.
Auch, dass es gerade das Ziel meines Buches ist, jeden mal über bestimmte Fragen nachdenken zu lassen. Eben zum Beispiel über die Frage, was heißt eigentlich, der Mensch ist nur eine Laune der Natur? Ist unser Glaube an unsere Allmacht nicht eigentlich sehr trügerisch? Ist manchmal etwas mehr Demut gegenüber der Natur nicht geboten? Wie ist unsere eigene Stellung innerhalb der Natur? Oder diese Frage der menschlichen Gesellschaft. Welche soziale Balance muss man haben, um diese Eruption zu vermeiden? Wie kann man diese soziale Balance messen? Wie kann man sie finden? Ist sie überhaupt möglich? Und Ihre Frage, wo geht die Menschheit hin? Ich glaube sehr wohl, dass sie sich mehr wieder der Natur anpassen muss. Das heißt nicht Rückkehr in die Steinzeit, aber dass sie zum Beispiel, ich habe also ein großes Kapitel geschrieben über die Nutzung der Geothermie für Energiezwecke, man wird irgendwann mal kein Öl und kein Gas und keine Kohle mehr haben und dann wird man sich mit der Natur und ihren Energiequellen wieder auseinandersetzen müssen. Das heißt, man muss, ob man will oder nicht, lernen, wieder mehr in Einklang mit der Natur zu leben und gleichzeitig auch sich selbst besser zu erkennen als Mensch. Was heißt Mensch sein? Nur seinen Egoismus zu pflegen oder zu begreifen, dass es nur in der Gesamtheit geht, dass man mit den anderen in einem Boot sitzt und dass es nicht sein kann, dass der eine alles und der andere nichts hat. Das heißt, auch dort über sich selbst nachzudenken. Das heißt, an vielen Stellen, glaube ich, stelle ich Fragen und bitte meinen Leser, über diese Fragen einfach mal mit nachzudenken, mit mir gemeinsam.
Ja, und man könnte jedes Kapitel, jede Geschichte für sich, die ja in, spielen ja viele Geschichten, parallel in dem Buch weiterspinnen. Wenn ich das jetzt zugeklappt habe, kann ich sagen, wie geht es denn nun weiter in China, wie geht es weiter auf den griechischen Inseln, was wird aus den einzelnen Personen? Das lässt sich gut machen, meiner Meinung
das
nach.
Ist ein, also meine Kinder haben mich schon gefragt, wann ich denn die Fortsetzung schreibe. Und ich habe dann schon drüber nachgedacht. Natürlich gäbe es verschiedene Möglichkeiten, diese Geschichte auch fortzusetzen. Man könnte es positiv machen, man könnte es als Weltuntergang machen. Ich glaube, dass trotz allem die Menschheit ist lernfähig. Und sie wird auch aus solchen Situationen lernen. Sie wird sogar aus solchen Situationen gestärkt hervorgehen. Aber der Mensch weiß heute schon sehr, sehr, sehr viel über Computer, über Technik, über den Mond und über den Mars. Nur über sich selbst weiß er noch relativ wenig. Und ich glaube, dass gerade in dieser Entwicklung des Menschen selbst, in der Auseinandersetzung mit sich selbst, dort liegt eigentlich die Herausforderung der Zukunft. Und dort setzt das Buch auch an. Und die Fortsetzung des Buches, wie gesagt, könnte man, ich hatte mir schon überlegt, ich schreibe 3 Fortsetzungen, eine positive, eine negative und eine realistische. Auch ein solches Buch, es wird realistisch weitergehen, so wie es in dem Buch beschrieben ist nach der eigentlichen Katastrophe. Der Mensch wird sich einrichten, er wird sich arrangieren, er wird Wege finden, mit der Natur umzugehen. Und die Natur wird ihn immer wieder zwingen, selbst wenn er es mal in 15 Jahren nicht wahrhaben will. Sie wird ihn wieder dazu zwingen, in diesen Einklang wieder zu kommen.
Letztlich geht es ja den anderen Lebewesen der Natur auch so. Sie würden heute auch nicht mehr existieren, wenn sie sich nicht den neuen Lebensräumen anpassen würden.
Ja, nur wir Menschen glauben ja oft, dass wir die Natur beherrschen. Und ich glaube, dass mein Buch sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dass man über diesen Satz doch hin und wieder mal nachdenken sollte. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge für uns auszunutzen. Aber dass wir die Natur beherrschen, das kann man vergessen. Wir sind eigentlich nichts weiter als Sandkörner oder als ein Spiel oder eine Laune der Natur, um auf das Wort vom Anfang zurückzukommen.
Ja, an dieser Stelle können wir vielleicht einen kleinen Schnitt machen, denn die Sendezeit läuft uns leider davon.